ARD.
The next decade, you'll have a lot of work. A lot of extremely important work.
Es ist viel zu tun in den nächsten 10 Jahren, um so viele Menschenleben zu retten wie möglich, sagt UN-Generalsekretär Antonio Guterres kurz vor der Weltklimakonferenz, die offiziell am Montag in Brasilien startet. Und zwar in Belém, am Tor zum Amazonas. Der Ort am Rande des Regenwaldes ist absolut symbolisch. Aber die Organisation, sagen wir mal so, schwierig. Es gibt zum Beispiel gar nicht genug Hotels für so viele internationale Gäste. Wie zum Beispiel auch für unser ARD-Team.
Wir sind in 3 Wohnungen, aber auch so ein bisschen WG-Style. Also wir teilen uns teilweise Zimmer und so.
Andere sollen jetzt auf Kreuzfahrtschiffe ziehen. Irgendwie ein schiefes Bild, wenn man eigentlich die Message hat, hier geht's um die Rettung des Regenwaldes und des Weltklimas. Kann diese Konferenz ein Erfolg werden? Und welche Hoffnungen hängen für die Menschen in Brasilien daran? Darum geht's heute bei uns im Weltspiegel-Podcast. Wir wollen euch hier helfen, die Welt ein bisschen besser zu verstehen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Ihr hört uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Johanna Jeschke. Schön, dass ihr heute dabei seid. Ja, und jetzt spreche ich mit Anne Herberg, unserer Korrespondentin im ARD-Studio in Brasilien. Hi, Anne.
Hallo.
Also das ist ja ein total symbolischer Ort, im bedrohten Regenwald so eine Klimakonferenz abzuhalten. Warum findet die COP denn dieses Jahr dort statt?
Genau, weil es ein symbolischer Ort ist. Deswegen hat Brasiliens Präsident Lula da Silva, der ja der Gastgeber ist, in diesem Jahr diesen Ort auch ausgewählt. Belém liegt an der Pforte am Tor zum Amazonas-Regenwald, direkt an der Mündung des Flusses und vereint einfach auch ganz arg viel auf sich, was den Amazonas ausmacht. Also man hat dort auf der einen Seite die Amazonas-Kultur, also das wirklich leckere Essen, auf das sich alle Teilnehmer tatsächlich freuen dürfen, wenn sie dorthin fahren.
Jetzt muss ich mir gleich fragen, was isst man da so?
Jetzt kommen so Gerichte, mit denen wahrscheinlich niemand was anfangen kann. Man isst zum Beispiel Takaka, Vatapá, Tucupi, Farofa, Açaí. Das sind alles Gerichte, die auf der Basis von Amazonasfrüchten und Produkten aus dem Amazonas hergestellt werden. Ganz viel übrigens auf der Basis von Mandioca, also Maniok. Da werden die Blätter gekocht zu einem Gericht. Das muss man 7 Tage am Stück kochen, sonst sind die Blätter giftig und so weiter und so fort. Also es gibt unglaublich viel, was auf der Basis von Manioca dort gemacht wird.
Aber lass uns doch nochmal auf diesen symbolischen Ort zurückkommen, den du gerade beschrieben hast. Also was ist das für ein Ort und warum findet genau da dieses Jahr die COP statt?
Naja, Brasilien ist der Gastgeber der COP dieses Jahr und hat beschlossen, das im Amazonas stattfinden zu lassen. Der Amazonas ist ein Hotspot in puncto Klimadiskussion. Das ist einer der wichtigen Triggerregionen. Der Amazonas ist bedroht, aber der Amazonas ist auch ein Ort, an dem man unglaublich viele Lösungen finden kann für die Klimakrise. Und ich glaube, es war der Regierung wichtig zu zeigen, so, der Amazonas aber ist auch nicht nur ein Wald, sondern im Amazonas leben Menschen, die Lösungen haben, die aber auch Notwendigkeiten haben. Und Belém als eine Stadt, die an der Pforte des Amazonas liegt, also an der Mündung dieses Flusses, vereint unglaublich viel dieser großen Fragestellung des Amazonas-Schutzes auf sich. Man hat Regenwald rund um die Stadt, man hat aber auch viele Flächen, die bereits abgeholzt sind, schon seit langer Zeit, beispielsweise für Landwirtschaft, für Rinderweiden. Man hat also auch viele Probleme, die man am Amazonas hat, wenn es um Abholzung geht, direkt in der Nähe dieser Stadt. Man hat eine Stadt mit einer großartigen Kultur, die den Amazonas auch ausmacht. Man hat aber auch eine Stadt mit großen sozialen Unterschieden, mit Armut, mit eben Problemen, wie beispielsweise einer großen Armensiedlung, die inmitten des größten Süßwassergebietes der Welt liegt, aber selber kein sauberes Wasser hat. Also dort vereint sich unglaublich viel und ich denke, für die Gäste ist es auch mal interessant, wirklich einfach vor Ort zu sein und das Leben der Menschen dort zu sehen. Und auf der anderen Seite bietet diese COP natürlich auch eine Chance für die Stadt, denn die Stadt ist eigentlich überhaupt nicht auf so ein Riesenevent vorbereitet. Aber es wurde jetzt auch viel gebaut für die Stadt und ich glaube, es bleibt durchaus schon ein Erbe für die Menschen vor Ort.
Ich wollte gerade sagen, jetzt ist es ja nicht die klassische Stadt, in der sonst auch so XXL-Konferenzen stattfinden. Beschreib doch mal, wie die Leute jetzt damit umgehen, dass da so viele tausend Gäste und Delegierte anreisen werden.
Also die Stadt ist wortwörtlich komplett überfordert von diesem Ansturm. Der Menschen, der Verkehr wird kollabieren, der Flughafen ist zu klein. Und das, was glaube ich jetzt mittlerweile alle mitbekommen haben, es gab ein Riesenproblem einfach mit den Unterkünften, was die Preise in exorbitante Höhen getrieben hat und was dazu geführt hat, dass Diplomaten irgendwie in Stundenhotels sich eingemietet haben und jetzt auch völlig absurde Situation, Kreuzfahrtschiffe, ja, die Klimasünder Nummer eins sozusagen vor der Amazonasstadt ankern, damit dort Delegationen untergebracht werden. Die meisten versuchen irgendwie in Privatwohnungen unterzukommen. Alle möglichen Leute aus der Stadt fahren zur COP raus aus der Stadt und vermieten ihre Privatwohnungen auch zu hohen Preisen an die Ankömmlinge. Es sind in der Stadt mittlerweile irgendwie Bettwäschen ausgegangen und Betten ausgegangen, weil alle nochmal aufgestockt haben. Also man kann sich vorstellen, was das für ein Chaos war. Aber in Brasilien gilt ja meistens, am Schluss klappt es doch irgendwie. Wir sind mal gespannt.
Jetzt lass uns mal von der Logistik und der Organisation zum Amazonas-Regenwald kommen. Es gab ja in den vergangenen Tagen eine erfreuliche Meldung. Weniger Abholzung hat stattgefunden im Amazonas-Regenwald. Und zwar der niedrigste Wert seit 11 Jahren. Der aktuelle brasilianische Präsident Lula da Silva will ja auch alles anders machen als sein Vorgänger Bolsonaro, der beim Umweltschutz massiv gekürzt hatte. Lula macht jetzt Waldschutz zur Chefsache. Wie zeigt sich das denn?
Naja, erstmal hat sich das Land ja ehrgeizige Ziele gesetzt und Lula hat auch schon bei Amtsantritt Folgendes klar gemacht. Also das hat er wirklich gesagt, als er gewählt wurde. Das möchte ich nochmal einspielen kurz.
O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática.
Brasilien ist bereit, seine Führungsrolle im Kampf gegen die Klimakrise wieder aufzunehmen und alle seine Biome, insbesondere den Amazonas-Regenwald, zu schützen. Wir werden die Abholzung am Amazonas auf Null bringen.
Vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia.
Also er will wirklich die Abholzung auf Null bringen, und zwar bis 2030. Brasilien soll bis 2050 klimaneutral werden. Das sind Ankündigungen dieser Regierung. Und die Abholzungsraten sind ja tatsächlich extrem runtergegangen. Und das hat einfach mit einer Regierungspolitik auf der einen Seite zu tun, vor allem mit einem ganz strategischen Plan, entworfen von Lulas Umweltministerin Marina Silva. Sie hat ganz gezielt die Kontrollen erhöhen lassen, die Umweltbehörden, die unterfinanziert waren unter Bolsonaro, beziehungsweise es wurde einfach komplett der Rotstift angesetzt, die wurden wieder aufgestockt, finanziell, aber auch mit Personal. Die Satellitenüberwachungssysteme wurden hochgefahren. Es wurden aber auch insgesamt die Kontrollen hochgefahren, beispielsweise die Kadastrierung von Landflächen, also dass man einfach feststellen kann, wo beispielsweise wurde abgeholzt, dass man die Verantwortlichen besser findet, dass diese Verantwortlichen dann beispielsweise auch bei Banken keine Kredite mehr bekommen. Auch das wird heute mehr umgesetzt als früher. Und gleichzeitig, neben dieser einen Seite, nämlich der Erhöhung der Kontrollen und auch der Bußgelder für Umweltkriminalität, wurden Anreize geschaffen, indem beispielsweise Aufforstungsprojekte angestoßen werden und dabei auch der Privatsektor mit eingezogen wird. Also es gibt unterschiedlichste Ansätze, die die Regierung da verfolgt. Und einen ganz großen will sie jetzt auch auf der Klimakonferenz vorstellen, nämlich einen großen Waldschutzfonds.
Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber lass uns mal bei diesen ehrgeizigen Zielen nochmal bleiben. Also mich interessiert Abholzung auf Null bis 2030 und klimaneutral bis 2050. Ist das denn realistisch?
Ja, das ist halt die andere Seite dieser großen Versprechen. Da gibt es einige Probleme. Ich möchte erstmal zum Klimaneutral-Ziel kommen. Also Brasilien ist der sechstgrößte Emittent mittlerweile und das hat gar nicht so viel mit seinem Energiesektor zu tun. Der ist nämlich tatsächlich recht sauber. 80% der Energie kommt aus erneuerbaren Energien. Nein, es hat tatsächlich mit der Abholzung zu tun und vor allem auch mit den Waldbränden. Das ist der größte Emittent von Treibhausgasen in die Atmosphäre und deswegen ist es ganz zentral für Brasilien, die Abholzung runterzubringen, aber auch die Waldbrände unter Kontrolle zu halten. Und da gab es eben, anders als bei den Abholzungszahlen, eher negative Nachrichten in den letzten Jahren. 23, 24 waren sehr, sehr trockene Jahre in Brasilien. Es hat überall gebrannt. Nun, das weiß jeder, der auch in Europa mal so einen Waldbrand erlebt hat. Wenn so ein riesiges Feuer ausbricht, dann ist man eigentlich machtlos. Und das ist ein Riesenproblem für den Wald, weil das den Wald degradiert und ihn näher an jenen Kipppunkt bringt, der den Regenwald zu einem Kohlenstoffemittenten machen könnte, indem man ihn nämlich in eine Savanne verwandelt. Also das ist ein großes Risiko.
Gleichzeitig hat man gelesen, es gibt Probeölbohrungen im Norden des Amazonas. Warum finden die denn gerade jetzt statt? Und frage ich mich, sind das jetzt vielleicht doch gar nicht so gute Nachrichten, die da in den vergangenen Wochen kursierten?
Ja, also das fragen sich tatsächlich auch sehr viele Menschen hier in Brasilien, warum Brasiliens Präsident, der sich ja als Klimaschützer bei dieser COP präsentieren will und da auch eine Führungsrolle einnehmen will, warum jetzt kurz vor der COP diese Nachricht rauskam, dass die brasilianische Umweltschutzbehörde die Probebohrung vor der Küste des Amazonas freigegeben hat, ja, für Öl. Umweltschützer sind darüber natürlich total entsetzt und vor allem auch die indigenen Gemeinden, die dort in der Region leben und dann eben direkt davon betroffen werden. Da war jetzt gerade der Cacique Manoki in Rio de Janeiro und hat hier protestiert. Wir sind sehr besorgt, denn ehrlich gesagt, wir glauben den Studien nicht, dass das keine Auswirkung hat. Es wird unsere Territorien und Flüsse verschmutzen, aber das Geld wird nicht bei uns ankommen. Und da gibt es große Kritik hier von Umweltschützern, die sagen, also Präsident Lula sabotiert eigentlich seine eigene Rolle. Wie will er denn Diplomaten erklären, dass man den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen anstreben will, wenn er selbst darauf setzt. Das ist ein großes Problem. Er selber argumentiert oder seine Regierung argumentiert natürlich so. Sie sagen, wir wollen dieses Geld nutzen, um dadurch dann praktisch unsere Energiewende zu finanzieren und sie sozialverträglich zu finanzieren. Das halten viele für ein absolut absurdes Argument. Aber man muss natürlich auch die innenpolitische Situation sehen in Brasilien. Lulas Regierung steht natürlich auch unter Druck. Umweltpolitik ist auch in Brasilien ein Balanceakt. Er hat einen Kongress, in dem er keine stabilen Mehrheiten hat, in dem aber eben die Lobby aus dem Bergbausektor, aus dem Agrarsektor ganz, ganz großen Einfluss hat und auch kontinuierlich daran sägt, Umweltauflagen zu schwächen, Waldschutzgesetze zu schwächen. Das ist auch nichts, was unter ihm angefangen hat. Damit kämpft er auch. Also das sind die zwei Seiten auch der Umweltpolitik unter der Regierung Lula in Brasilien.
Was kann denn dann so eine COP, so eine Klimakonferenz überhaupt bewirken in Sachen Schutz des Regenwaldes?
Ich glaube, für Lula ist diese Klimakonferenz extrem wichtig, weil er der Welt auch zeigen will, ich kann da eine Führungsrolle übernehmen und ich übernehme sie auch. Er kommt ja mit einem großen Projekt beziehungsweise mit ehrgeizigen Zielen. Also Brasilien war eines der ersten Länder, das seine Klimaziele präsentiert hat, anders als die EU und Deutschland. Und auf der anderen Seite präsentiert Lula ein ganz, ganz konkretes Projekt bei dieser COP. Und zwar ist es ein Fonds zum Schutz der Wälder, vor allem der Tropenwälder. Der hat ein bisschen einen komplexen Namen. Er heißt Tropenwälder für immer Fonds, Tropical Forest Forever Facility. Und es ist ein Instrument, bei dem mit einem Grundkapital, Gesamtkapital von 125 Milliarden US-Dollar, das ist auf jeden Fall das Ziel, dass das zusammenkommt, soll kommen von Geberländern, aber auch aus der Privatwirtschaft. Und dieses Geld soll da nicht einfach gespendet werden, sondern es soll angelegt werden am Finanzmarkt, sodass die Geber innerhalb von 40 Jahren ihre Gelder wieder zurückbekommen, aber dass jedes Jahr Gewinne abgeworfen werden, die dann den Ländern zugutekommen, die eben Wälder haben, aber nicht das Geld, sie zu schützen. Also dass dann beispielsweise im Kongo Feuerbrigaden finanziert werden oder dass eben in Guyana indigene Gemeinden unterstützt werden. Insgesamt soll 20% dieses Fonds an indigene Gemeinden gehen, die ja nachweislich die Menschen sind, die den Wald durch ihre Lebensweise am besten schützen. Das heißt, das ist ein sehr innovatives Instrument. Deutschland hat gesagt, dass sie da mitziehen. Das werden wir sehen, ob aus diesem Versprechen auch ernst wird, wenn Merz in Belém ist. Aber das ist ein ganz konkretes Ziel, das Brasilien vorstellt. Aber natürlich findet das alles unter schwierigsten Vorzeichen statt, wenn wir uns überlegen, dass Multilateralismus überhaupt nicht en vogue ist gerade, dass die größten Emittenten überhaupt nicht am Tisch sitzen, also die USA beispielsweise. Und wenn wir sehen, dass sich die Linie oder die Fronten heute nicht mehr ziehen auf der einen Seite globaler Süden und auf der anderen Seite globaler Norden, sondern im Grunde auf der einen Seite Länder, die sagen, ja, es gibt den Klimawandel, wir müssen dagegen etwas tun. Und auf der anderen Seite Länder, die sagen, es gibt überhaupt keinen Klimawandel und wir setzen weiterhin auf fossile Brennstoffe. Das heißt, es ist eine ganz schwierige Gemengelage. Aber Lula hat sich ja den Ruf erarbeitet, jemand zu sein, der gut den Dialog suchen kann und Brücken bauen kann, auch in schwierigen Situationen. Ich bin mal gespannt.
Vielen Dank an Anne Herberg, unsere Studioleiterin im ARD-Studio in Rio de Janeiro, die für uns von der Klimakonferenz COP berichtet. Dankeschön.
Gerne.
Die COP, die Conference of the Parties, die findet ja im Regenwald statt. Welche Bedeutung hat der Amazonas für das globale Klima? Darüber spreche ich jetzt mit Janina Schreiber aus der ARD-Klimaredaktion. Hi Janina.
Hi.
Wie wichtig ist der Amazonas für unser Klima?
Naja, der Amazonas, der wird ja nicht umsonst die Lunge der Erde genannt. Der atmet riesige Mengen CO2 ein, also Kohlenstoffdioxid, und atmet für uns so wichtigen Sauerstoff aus. Der Kohlenstoff, der bleibt da gebunden im Holz, in den Blättern und Wurzeln. Und gut ein Viertel des gesamten Kohlenstoffaustauschs auf der Erde zwischen Luft und Lebewesen, der passiert im Amazonasbecken. Und jetzt ist der Amazonas eben nicht nur fürs weltweite Klima wichtig, der beeinflusst ganz lokal, also in Südamerika zum Beispiel, wie sich der Regen bildet. Das hat mir Julia Ponkratz auch nochmal erklärt, die ist Landnutzungsforscherin an der LMU München.
Die Bäume dort haben ja unglaublich viel Blattfläche pro Quadratmeter Grund, kann man da bis zu 20 Quadratmeter Blätter drüber haben, und die verdunsten alle. Und so kommt es auch, dass viel von dem Niederschlag, der dort fällt, nicht direkt vom Ozean kommt, sondern schon mehrfach durch die Pflanzen selber durchgegangen ist. Und das führt dazu, dass viel Feucht in der Luft ist, dass sich Wolken bilden können. Auch deswegen, weil Wälder typisch sehr rau sind, ganz anders als eine flache Schneefläche oder ein flaches landwirtschaftliches Feld. Und diese Rauigkeit führt zu Turbulenzen. Das führt dazu, dass sich Wolken bilden können, aber auch dazu, dass die heiße Luft von der Erdoberfläche in die Atmosphäre nach oben abgeführt werden kann.
Der Amazonas ist unglaublich wertvoll. Jetzt gilt der Amazonas aber als Kipppunkt in unserem Klimasystem. Man kann sich Kipppunkte ganz gut vorstellen, wenn man ja so eine Kaffeetasse vor sich mal auf den Tisch stellt. Ich mache das hier gerade mal. Und die kann man eine gute Zeit lang immer weiter zum Rand schieben, ohne dass sich ihr Zustand irgendwie verändert. Ne? Also ich kann so machen. So, jetzt ist die schon ein bisschen weiter am Rand, aber irgendwann ist die eben so nah an der Tischkante, da muss ich nur noch ein kleines Stückchen kippen und dann fällt sie runter und dann ist sie womöglich unumkehrbar zerstört. Und genauso könnte es eben mit dem Amazonas-Regenwald passieren. Die Klimaerhitzung, die setzt ihm zum einen zu, durch Dürren zum Beispiel, oder dass Brände eben dadurch einfacher dann ausbrechen können. Wenn es aber nur die Klimaerhitzung gäbe, dann wäre der Kipppunkt noch ein Stück weit entfernt, da sind wir noch nicht. Dadurch, dass aber in den vergangenen Jahren sehr viel abgeheust wurde oder abgebrannt ist, wird die Fläche kleiner. Sie droht dann zur Savanne zu werden. Nicht nur, dass dann tausende Arten, also Insekten, Pflanzen, Tiere, ihr Zuhause verlieren. Der Amazonas, der absorbiert dann in der Bilanz weniger CO2, sprich unsere Lunge der Erde, die röchelt mindestens, also die atmet schwerer. Unsere europäischen Wälder hier, die sind zumindest schon an diesem Punkt, dass sie mehr CO2 ausatmen, als dass sie einatmen. Und auch deshalb steht der Amazonas eben stellvertretend für den Waldschutz in der internationalen Klimapolitik.
Ist denn der Amazonas-Regenwald noch zu retten?
Ja, das ist eine gute Frage, die Umweltschützer und Umweltschützerinnen auch immer wieder stellen, gerade bei diesen Klimaverhandlungen. Und deshalb ist es eben so relevant, dass da jetzt drüber geredet wird.
Du bist jetzt auf dem Sprung nach Belém. Was steht denn auf der Agenda der 30. UN-Klimakonferenz?
Ja, also neben dem Waldschutz hat Brasilien angekündigt, es soll eine COP der Umsetzung werden. Da sind eben viele wichtige Verhandlungsstränge so weit schon abgeschlossen, dass das auch möglich wäre. Das Einzige, was jetzt noch offen ist, ist, dass die Verhandler sich auf Indikatoren einigen wollen zu der Frage, wie messen wir eigentlich, wie ein Land angepasst ist an die Folgen der Klimaerwärmung. Das fällt unter den Begriff globales Anpassungsziel. Außerdem ist klar, für die Umsetzung, also egal, ob es jetzt um Klimaschutz oder Klimaanpassung geht, da brauchen vor allem die Entwicklungsländer ja Geld. Und das sind auch quasi die Hausaufgaben, die noch offen sind von der vergangenen Klimakonferenz, die in Baku in Aserbaidschan stattgefunden hat. Wie kommen in den kommenden Jahren jedes Jahr 1,3 Billionen US-Dollar zusammen für genau das, für Klimaschutz und Anpassung in Entwicklungsländern? Und es gibt jetzt zumindest so ein Papier, das hat die brasilianische und die aserbaidschanische Konferenzpräsidentschaft vorgelegt. Und da sind auch Vorschläge drin, also zum Beispiel auch, dass Verursacher von vielen Klimagasen da auch mehr zur Kasse gebeten werden.
Jetzt wird die UN-Klimakonferenz ja 30, also ist die 30. Ausgabe in diesem Jahr. Und wenn wir mal auf die zurückliegenden Konferenzen schauen, da ist wahrscheinlich eine ziemlich prägnant im Gedächtnis geblieben. Also das wahrscheinlich bekannteste Ergebnis eines Klimagipfels, es wird jetzt gerade 10 Jahre alt. Damals in Paris hat sich die Versammlung nämlich auf das 1,5-Grad-Ziel geeinigt. Also darauf, dass wir die globale Erwärmung so gering wie möglich halten. Aber geht's jetzt überhaupt noch darum, wenn eigentlich längst klar ist, diese Grenze reißen wir schon jetzt, oder geht es eher um den Umgang mit der Erderwärmung?
Ja, Also zumindest muss man sagen, wird ja der Elefant im Raum jetzt auch immer mehr angesprochen. Also dass wir dieses 1,5-Grad-Ziel, ich nenne es auch gern das 1,5-Grad-Limit, reißen. Das ist jetzt kein rotes Tuch mehr. Das hat ja selbst der UN-Generalsekretär Antonio Guterres nochmal angesprochen.
One thing is already clear. We will not be able to contain the global warming below 1,5 degrees in the next few years.
Ja, das bedeutet, wahrscheinlich ab den 30er Jahren, 2030er Jahren, wird die globale Erderwärmung über diese 1,5-Marke klettern. Jetzt ist aber die Idee, dass die Weltgemeinschaft diesen Overshoot wieder rückgängig machen kann. Oliver Geden, der ist Wissenschaftler und sitzt im Weltklimarat IPCC und der erklärt das Ganze so.
Man muss beachten, dass in der Berechnung von solchen Zielen nicht nur ein Jahr gilt, sondern ein 20-Jahres-Durchschnitt oder sogar ein 30-Jahres-Durchschnitt. Es gibt die Idee, und das war auch immer in den IPCC-Szenarien enthalten, dass nach einem Höchststand, vielleicht zur Mitte des Jahrhunderts, die Temperaturen dann auch wieder abgesenkt werden können.
Ja, und damit wäre das Pariser Abkommen auch eingehalten, denn der große Zielkorridor, der ist Ende des Jahrhunderts, also 2100. Natürlich geht es aber genau auch darum, diese 1,5 Grad nicht allzu lang und allzu heftig zu überschreiten, denn wir befinden uns eben jetzt schon in einer Hochrisikophase, dass einzelne Klimaelemente in unserem Erdsystem kippen und sich dann ja gegebenenfalls auch nicht wieder erholen können. Die Korallenriffe zum Beispiel, die könnten schon verloren sein, schon mit so einer Erwärmung, die wir eben jetzt bemerken. Und deshalb betonen Fachleute auch immer wieder, Prio Nummer 1 sollte wirklich der Ausstieg aus den fossilen Energien sein. Auch das sollten die Länder auf dieser COP30 in Brasilien jetzt in den Blick nehmen. Das ist zumindest die Hoffnung von Umweltverbänden. Denn wir verbrennen weltweit eben immer noch viel Kohle, Öl, viel Gas und pusten damit dann immer wieder neue Klimagase in die Atmosphäre. Und zwar so viele, dass wir zusätzlich auch wieder welche rausholen werden müssen. Denn unsere Wälder, Moore und Ozeane, die schaffen es allein nicht, das Ganze auszugleichen. Deshalb nimmt sogar der Weltklimarat jetzt in seinem neuen Bericht auch technische Methoden in den Blick. Die kosten aber super viel Geld. Deshalb auf Klimaschutz zu verzichten, das wird also nicht die Lösung sein.
Was heißt denn rausholen ganz konkret und wie wäre das möglich?
Also es gibt technische Methoden. Das können wir uns vorstellen wie einen großen Staubsauger, der CO2 einfängt, sozusagen ein CO2-Sauger. Das ist eine Möglichkeit und dann wird dieses CO2 eben in den Boden verpresst. Es gibt auch andere technische Lösungen. Zum Beispiel kann man Gesteine auf Ackerböden ausbringen, damit die chemisch noch mehr CO2 binden können. Das alles ist aber gerade noch in der Erforschung und braucht da wirklich auch noch Zeit für die Entwicklung.
Damals beim Klimagipfel in Paris 2015, da hat man sich immerhin geeinigt, weil die Staatschefs aus den USA und aus China zusammengearbeitet haben. Xi Jinping und Barack Obama waren das damals, eher aus wirtschaftlichen Gründen. Die EU hat sich angeschlossen. Zusammen mit Ländern des globalen Südens gab es die sogenannte Allianz der Ehrgeizigen. Heute sieht das anders aus. US-Präsident Trump leugnet den Klimawandel. Gleich am Tag seiner Vereidigung ist er aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten. Dabei sind die USA nach China weiterhin für den zweitmeisten CO2-Ausstoß verantwortlich. Wenn jetzt die USA, die ja zu den größten Emittenten zählen, gar nicht in Belém dabei sind, zumindest jetzt nicht mit ranghohen Vertretern, bringt es dann alles überhaupt was, wenn die jetzt gar nicht mit am Tisch sitzen? Können die anderen ohne sie auch was reißen?
Ja, was reißen in der Umsetzung von Klimaschutz, das geht ja immer. Selbst unter Präsident Trump. Wenn man in die US-Staaten blickt, dann bemerkt man ja, erneuerbare Energien, die sind sogar in republikanischen Staaten wie Texas zum Beispiel beliebt, einfach weil sie so günstig sind. Also Klimaschutz, der geht nach wie vor weiter. Aber natürlich ist der Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen kein gutes Signal. Und genau um Signale geht es ja bei Klimaverhandlungen, also sich zu einer gemeinsamen Richtung zu bekennen. Es gab auch letztes Jahr solche Signale von US-Gouverneuren auf der Weltklimakonferenz in Baku, die gesagt haben, America is all in, also trotz Trump geht's weiter, wir machen weiter. Aber was gerade neu ist, dass sich die oberste Ebene der amerikanischen Regierung wirklich aktiv gegen Klimaschutz einsetzt. Beobachter, die berichten das auch von anderen internationalen Verhandlungen, zum Beispiel ums Plastikabkommen vor ein paar Monaten oder zur internationalen Schifffahrt. Das war auch wichtig, weil da ja auch viele Klimagase ausgestoßen werden. Und in beiden Fällen soll Amerika andere Länder unter Druck gesetzt haben, gegen ambitioniertere Abkommen zu stimmen. Zwar kommen jetzt keine ranghohen Vertreter aus Amerika nach Belém, aber die Gefahr ist, dass sich die USA eben auch hinter den Kulissen formiert und dann torpediert.
Das sind ja eigentlich gar keine guten Aussichten. Aber auch die EU hat sich ja im Vorfeld schwer getan mit einer einheitlichen Position. Also die Umweltminister und Ministerinnen haben vor dem Gipfel in Belém ziemlich miteinander gerungen und jetzt am Mittwochabend sich geeinigt. Also in den kommenden 15 Jahren sollen die Treibhausgasemissionen der EU um 90% sinken gegenüber dem Wert von 1990. Das klingt jetzt erstmal viel, 90%. Aber ist das auch ein ambitioniertes Ziel?
Nee. Also zum einen ist dieses Ziel, wird das bei Beobachtern und Beobachterinnen als wirklich unambitioniert eingestuft. Und man muss von diesen 90% ja nochmal 5 abziehen, weil 5% kann die EU eben dadurch einsparen, dass sie sich Zertifikate irgendwo anders außerhalb der EU kauft. Das ist so die Kröte, die man schlucken musste in den Verhandlungen. Und dass die EU jetzt eine Ambitionslücke schließen könnte, diese Hoffnung ist zumindest deutlich kleiner geworden nach dieser Hängepartie in der Nacht. Und was jetzt wichtig ist für die Klimaverhandlungen, ist die davon abgeleitete Selbstverpflichtung, also wie viele Treibhausgase die EU jetzt bis 2035 einsparen will. Das ist ein Korridor von 66,25 bis 77%. Man wird jetzt erwarten, dass es wahrscheinlich dann eher die untere Grenze ist. Und das halten viele Fachleute echt für wenig ambitioniert. Dabei schielen halt gerade die, die am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben, aber am meisten unter ihr leiden, auf so eine EU-Selbstverpflichtung. Also kleine Inselstaaten wie Tuvalu oder Länder wie Malawi, die sind wirklich darauf angewiesen, dass große Emittenten wie Europa da nach vorne gehen und dann ambitioniert mit ihrer Selbstverpflichtung als Aushängeschild da auftreten können.
Macht dir denn irgendwas Hoffnung mit Blick auf die Konferenz jetzt?
Also in jedem Fall. Die Tatsache, dass eben auch wenn die USA raus ist, auch wenn wir sehen, die Investitionen in fossile Energien, die sind eben nach wie vor da, zeigt sich doch, erneuerbare Energien, die wachsen. Niemand hätte vor 10 Jahren, als das Pariser Abkommen verabschiedet wurde, gedacht, dass die erneuerbaren Energien wirklich so wachsen werden, wie sie das nämlich getan sind. Und ich glaube, Resignation ist eine ziemlich privilegierte Haltung. Also Menschen in Tuvalu, in vielen Teilen der Welt, die können sich diese Resignation, die, glaube ich, viele von uns hier in Europa empfinden, gar nicht leisten, einfach weil dann ihre Insel im Meer verschwindet mit jedem Zehntel Grad mehr. Und auch wenn wir uns Stand jetzt hier in Europa vielleicht noch besser anpassen können an die Folgen der Klimaerhitzung, ist klar, auch wir werden mit jedem Zehntel Grad mehr Starkregen, Fluten, Stürme extremer zu spüren bekommen und heftiger.
Tun wir ja jetzt schon, ne, in Europa.
Tun wir ja jetzt schon. Also das hat das Ahrtal gezeigt. Das wird uns auch unglaubliche Mengen Geld kosten. Das heißt, wir müssen uns verändern, sowieso. Und je früher und ambitionierter wir das machen, desto besser ist es.
Ganz herzlichen Dank an Janina Schreiber aus der ARD Klimaredaktion. Vielen Dank.
Gerne.
Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Und ich habe jetzt noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört doch mal rein in das ARD Klima-Update. Denn unsere ARD-Reporterinnen und Reporter sind auch in puncto Klimaschutz weltweit unterwegs. Da wird vieles gerade geprüft und in Frage gestellt. Was ist mit dem in Brüssel beschlossenen Aus für neue Benzin- und Dieselautos? Wird das wieder gekippt? Im ARD-Klima-Update erfahrt ihr, was sich hinter den aktuellen Debatten verbirgt. Ihr bekommt Recherchen von ARD-Reporterinnen und Reportern aus Deutschland und der Welt, neue Einblicke und innovative Lösungen mit fundierten wissenschaftlichen Analysen. Das ARD-Klima-Update gibt's jeden zweiten Mittwoch in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und da hört ihr auch uns, den Weltspiegel-Podcast, nächste Woche wieder. Redaktion in dieser Ausgabe hatten Clara Hofmann und Steffi Fetz. Ich bin Johanna Jeschke. Macht's gut. Ciao.